Wir schlagen heute auf 1. Samuel, Kapitel 19, 1. Samuel, Kapitel 19. Und wir werden auch von Kapitel 20 noch einige Verse lesen. Also 1. Samuel, Kapitel 19. Saul aber redete zu seinem Sohn Jonathan und zu allen seinen Knechten, dass sie David töten sollten. Aber Jonathan, Sauls Sohn, hatte großes Wohlgefallen an David. Darum berichtete Jonathan dies dem David und sprach: Mein Vater Saul trachtet danach, dich zu töten. So nimm dich nun morgen in Acht und verbleibe verborgen und verstecke dich. Ich aber will hinausgehen und neben meinem Vater auf dem Feld stehen, wo du bist. Und ich will mit meinem Vater deinetwegen reden, und was ich sehe, das will ich dir berichten. Und Jonathan redete Gutes über David zu seinem Vater Saul und sprach zu ihm: Der König versündige sich nicht an seinem Knecht David, denn er hat keine Sünde gegen dich begangen, gegen dich getan. Und seine Taten sind dir sehr nützlich. Denn er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen, und der Herr hat ganz Israel eine große Rettung bereitet. Das hast du gesehen und dich darüber gefreut. Warum willst du dich denn an unschuldigem Blut versündigen, indem du David ohne Ursache tötest? Da hörte Saul auf die Stimme Jonathans, und Saul schwor: So wahr der Herr lebt, er soll nicht sterben. Da rief Jonathan den David, und Jonathan berichtete ihm alle diese Worte, und Jonathan brachte David zu Saul, und er war wieder vor ihm wie zuvor. Es brach aber wieder ein Krieg aus, und David zog aus und kämpfte gegen die Philister und brachte ihnen eine schwere Niederlage bei, sodass sie vor ihm flohen. Und der böse Geist vom Herrn kam über Saul, als er in seinem Haus saß und den Speer in seiner Hand hatte. David aber spielte mit der Hand auf den Seiten. Und Saul versuchte, David mit dem Speer an die Wand zu spießen. Er aber wich Saul aus, und er stieß den Speer in die Wand, und David floh und entkam in jener Nacht. Da sandte Saul Boten zu Davids Haus, um ihn zu bewachen und am Morgen zu töten. Michael aber, seine Frau, berichtete es David und sprach: Wenn du diese Nacht nicht deine Seele rettest, so wirst du morgen umgebracht. Und Michael ließ David durchs Fenster hinunter, und er ging davon, floh und entkam. Und Michael nahm den Teraphim und legte ihn auf das Bett und legte ein Geflecht von Ziegenhaaren an sein Kopfende und deckte ihn mit Kleidern zu. Da sandte Saul Boten, um David zu holen. Sie aber sprach: Er ist krank. Saul aber sandte die Boten nach David zu sehen und sprach: Bringt ihn samt dem Bett zu mir herauf, damit ich ihn töte. Als nun die Boten kamen, siehe, da lag der Teraphim im Bett und ein Geflecht von Ziegenhaaren an seinem Kopfende. Da sprach Saul zu Michael: Warum hast du mich so betrogen und meinen Feind laufen lassen, dass er entkam? Michael sagte zu Saul, er sprach zu mir: Lass mich gehen, oder ich töte dich. David aber floh und entkam, und er ging zu Samuel nach Rama und teilte ihm alles mit, was Saul ihm angetan hatte. Und er ging hin mit Samuel, und sie blieben in Najot. Es wurde aber dem Saul berichtet: Siehe, David ist in Najot bei Rama. Da sandte Saul Boten, um David zu holen. Als sie nun die Versammlung der Propheten weissagen sahen und Samuel, der an ihrer Spitze stand, da kam auf die Boten Sauls der Geist Gottes, sodass auch sie weissagten. Als dies Saul berichtet wurde, sandte er andere Boten, die weissagten auch. Da sandte er noch ein drittes Mal Boten, und auch sie weissagten. Da ging auch er selbst nach Rama. Als er zu dem großen Brunnen kam, der in Secho ist, fragte er und sprach: Wo sind Samuel und David? Da wurde ihm gesagt: Siehe, in Najot bei Rama. Und er ging dorthin nach Najot bei Rama, und der Geist Gottes kam auch auf ihn, und er ging weissagend weiter, bis er nach Najot bei Rama kam. Und er zog auch seine Obergewänder aus, und er weissagte sogar vor Samuel und lag ohne Obergewand da jenem ganzen Tag und die ganze Nacht. Daher spricht man: Ist auch Saul unter den Propheten? Kapitel 20. David aber floh von Najot bei Rama und kam und redete mit Jonathan: Was habe ich getan? Was ist meine Schuld? Und was habe ich vor meinem Vater gesündigt, dass er mir nach dem Leben trachtet? Er aber sprach zu ihm, das sei ferne, du sollst nicht sterben. Siehe, mein Vater tut nichts, weder Großes noch Kleines, dass er nicht meinen Ohren offenbaren würde. Warum sollte denn mein Vater dies vor mir verbergen? Es ist nichts dran. Und David fuhr fort und schwor, dein Vater weiß genau, dass ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe. Darum wird er denken, Jonathan soll dies nicht erfahren, damit er nicht bekümmert ist. Und wahrlich, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Jonathan aber sprach zu David, ich will für dich tun, was dein Herz begehrt. Und David sprach zu Jonathan, siehe, morgen ist Neumond, da sollte ich eigentlich mit dem König zu Tisch sitzen. Lass mich gehen, dass ich mich auf dem Feld verberge bis zum Abend des dritten Tages. Sollte mich dein Vater etwa vermissen, so sprich, David bat mich sehr, nach Bethlehem in seine Stadt eilen zu dürfen, weil dort das jährliche Opfer stattfindet für die ganze Familie. Sagt er, es ist gut, so bedeutet das Frieden für deinen Knecht. Wird er aber sehr zornig, so wisse, dass Böses bei ihm beschlossen ist. Dann aber erweise Gnade gegen deinen Knecht, denn du hast mich, deinen Knecht, in einen Bund vor dem Herrn mit dir treten lassen. Wenn aber eine Schuld an mir ist, so töte du mich. Warum solltest du mich zu deinem Vater bringen? Und Jonathan sprach, das sei ferne von dir, wenn ich sicher weiß, dass es bei meinem Vater beschlossene Sache ist, Böses über dich zu bringen, sollte ich es dir dann nicht berichten? David aber sprach zu Jonathan, wenn mir nur jemand berichten würde, ob dein Vater dir eine harte Antwort gibt. Und Jonathan sprach zu David, komm, wir wollen aufs Feld hinausgehen. Da gingen sie, die beiden, aufs Feld hinaus. Und Jonathan sprach zu David, bei dem Herrn, dem Gott Israels, wenn ich morgen um diese Zeit oder übermorgen meinen Vater ausforsche und siehe, er ist David wohlgesonnen, und ich dann nicht zu dir hinsende und es vor deinen Ohren offenbare, so tue der Herr dem Jonathan dies und das. Wenn aber mein Vater Böses gegen dich im Sinn hat, so will ich es auch vor deinen Ohren offenbaren und dich wegschicken, damit du in Frieden hinziehen kannst. Und der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Und er zeige die Gnade des Herrn nicht nur, solange ich noch lebe, und nicht nur an mir, damit ich nicht sterbe, sondern entziehe auch meinem Haus niemals deine Gnade, auch dann nicht, wenn der Herr die Feinde Davids allesamt vom Erdboden ausrotten wird. Da schloss Jonathan einen Bund mit dem Haus Davids und sprach, der Herr fordere es von der Hand der Feinde Davids. Und Jonathan ließ David nochmal bei seiner Liebe zu ihm schwören, denn er liebte ihn wie seine eigene Seele. Am dritten Tag aber komme rasch herab und begib dich an den Ort, wo du dich am Tag der Tat verborgen hattest, und bleibe neben dem Stein Asel. Ich aber will drei Pfeile daran vorbeischießen, als ob ich nach einem Ziel schießen würde. Und siehe, dann werde ich den Burschen schicken. Geh, suche die Pfeile. Rufe ich dann dem Burschen zu, siehe, die Pfeile liegen diesseits von dir. Hole sie, so komm, denn es bedeutet Frieden für dich und deine Gefahr, und keine Gefahr, so wahr der Herr lebt. Wenn ich aber zu dem jungen Mann sage, siehe, die Pfeile liegen jenseits von dir, so geh, denn dann sendet dich der Herr fort. Von dem aber, was wir beredet haben, ich und du, siehe, davon ist der Herr Zeuge zwischen mir und zwischen dir und mir ewiglich. So verbarg sich David auf dem Feld. Als aber der Neumond kam, setzte sich der König zum Mahl, um zu essen. Und zwar saß der König an seinem gewohnten Platz an der Wand, Jonathan aber stand auf und Abner setzte sich neben Saul und Davids Platz blieb leer. Saul aber sagte an diesem Tag nichts, denn er dachte, es ist ein Zufall, er ist nicht rein, gewiss ist er nicht rein. Es geschah aber am Tag nach dem Neumond, als Davids Platz wieder leer blieb, dass Saul seinen Sohn Jonathan fragte, warum ist der Sohn Isais weder gestern noch heute zum Essen gekommen? Da antwortete Jonathan dem Saul, David hat mich dringend gebeten, nach Bethlehem gehen zu dürfen. Und er sagte, lass mich doch hingehen, denn wir halten ein Familienopfer in der Stadt und mein Bruder selbst hat es mir geboten. Habe ich nun Gnade vor deinen Augen gefunden, so gib mir doch Urlaub, dass ich meine Brüder sehen kann. Darum ist er nicht an den Tisch des Königs gekommen. Da entbrannte Sauls Zorn gegen Jonathan Und er sprach zu ihm, du missratener, widerspenstiger Sohn, meinst du, ich wüsste nicht, dass du den Sohn Isais erwählt hast, zu deiner Schande und zur Scham und zur Schande deiner Mutter? Denn solange der Sohn Isais auf Erden lebt, kannst weder du bestehen noch dein Königtum. So sende nun hin und lass ihn herbringen zu mir, denn er ist ein Kind des Todes. Und Jonathan antwortete seinem Vater Saul und sprach zu ihm, warum soll er sterben? Was hat er getan? Da warf Saul den Speer nach ihm, um ihn zu durchbohren. Da erkannte Jonathan, dass es bei seinem Vater fest beschlossen war, David zu töten. Und Jonathan stand vom Tisch auf in glühendem Zorn und aß an jenem zweiten Tag des Neumonds keine Speise, denn es tat ihm weh um Davids Willen, weil sein Vater ihn beschimpft hatte. Soweit erstmal Gottes Wort. Wollen wir noch einmal den Herrn um Hilfe anrufen? Herr, wir haben dein Wort gelesen. Du hast deine Propheten gesandt, um aufzuschreiben, was wichtig ist. Du hast sie durch deinen Heiligen Geist gestärkt, geheiligt und sie ihnen dein Wort gegeben, dass sie es aufschreiben sollten. Wir preisen dich dafür, aber darum bitten wir dich, dass auch wir dein Wort von dir annehmen und deine Weisheit darin erkennen und die Wichtigkeit. Denn du hättest es nicht aufschreiben lassen, wenn es nicht über David und Jonathan hinaus für uns entscheidend und wichtig wäre. Und so lass uns dein Heil sehen und segne unsere Zeit des Nachdenkens über dein Wort. Wir bitten dich dieses, um der Verdienste Christi willen. Du hast gesagt, dass du uns in ihm alles gegeben hast, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen. Und du allein kennst unsere Not. Wir erkennen sie nicht und sehen oft nicht, was wir wirklich brauchen. Darum hilf du uns und korrigiere die Dinge, die korrigiert werden müssen und stärke unseren Glauben und gib uns, was wir brauchen, zu deiner Ehre. Amen. Es ist wichtig, wenn wir so einen Text lesen, dass wir mal einen Schritt zurücktreten und bedenken, dass wir im Lesen des Textes das Ende oft wissen. Das heißt, wir bekommen hier Informationen, der Prophet gibt uns Informationen, die David zu der Zeit, als er es erlebte, nicht hatte. Und er ist hier in Situationen, wo er nicht weiß, wie das Ende aussehen wird. Auch Jonathan und Saul stehen mitten in ihren Entscheidungen in der Situation und auch sie stehen im Grunde genommen in dieser Situation aus, sie sehen ihre Situation in der Perspektive, die sie so erleben oder fühlen. Das ist ganz wichtig, dass wir das bedenken, denn wir sehen hier etwas sehr Entscheidendes und es ist auch gut, dass wir uns hier bewusst werden, was sind aber die Dinge, die wir jetzt schon wissen von der Erfahrung oder von der Vergangenheit, was Gott uns offenbart hat in seinem Wort über diese Situation. Und da können wir zum Beispiel das Kapitel 15 aufschlagen, 1. Samuel Kapitel 15. Saul hatte ein Opfer gebracht, Saul hatte vorher schon ein Opfer gebracht und da hatte Gott ihm schon gesagt, dass sein Königtum nicht bestehen kann. Also 1. Samuel 13 erstmal, 1. Samuel 13, da lesen wir ab Vers 13, Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt, du hast das Gebot des Herrn deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten. Denn sonst hätte er jetzt dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Interessant, die Zeitform, ne? Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht, also hat ausgesucht. Dem hat der Herr geboten, über sein Volk Fürst zu sein, weil du nicht gehalten hast, was dir der Herr geboten hat. Und jetzt lesen wir in Kapitel 15, ab Vers 28, Saul sollte die Amalekiter ausrotten nach dem Wort des Herrn, und er hatte nicht darauf gehört und hat es entschuldigt damit, dass er dem Herrn Opfer bringen wollte. Und da lesen wir nun die Konsequenz in Vers 28, da sprach Samuel zu ihm, der Herr hat heute das Königreich Israels von dir abgerissen und es deinem Nächsten gegeben, der besser ist als du. Der Herr hat es von dir abgerissen und deinem Nächsten gegeben, der besser ist als du. Auch lügt der Ruhm Israels nicht, es reut ihm auch nicht, denn er ist kein Mensch, dass er etwas bereuen müsste. Saul weiß also, dass sein Königtum beendet ist. Saul weiß, dass seine Familie nicht Könige bleiben werden, seine Familie, seine Nachkommen nicht Könige bleiben werden in Israel. Saul weiß auch, und der Prophet hat es ihm gesagt, dass es aufgrund von seiner Sünde und seinem Ungehorsam ist. Und Saul weiß, dass Gott einen anderen bestimmt hat, der König werden wird in Israel. Es ist also etwas, was wir auch im vor Augen halten müssen, dass dem Saul dies gesagt wurde durch den Propheten, dass Gott ihm sein Wort gegeben hat. Er hatte das Wort des Herrn, das Wort des Propheten für seine eigene Situation. Wir lernen also etwas sehr Entscheidendes, dass nämlich in dem, was wir bei Saul gesehen haben, auch in dem Kapitel, was wir gerade gelesen haben, Saul hier nicht einfach handelt, wie jeder natürliche Mensch handelt, also wie jemand handeln würde, der für sein Leben und für seine Ehre kämpft, der für sein Königtum kämpft, dass es nicht einfach nur ein Kampf für sein Königtum war, sondern dass ihm von Gott selbst gesagt worden ist, dass er dieses Königtum loslassen muss, dass Gott es von ihm genommen hat und es einem anderen gegeben hat. Wenn wir also die ganzen Reaktionen von Saul anschauen, dann wissen wir, die wir den Text gelesen haben, dass Saul hier bewusst gegen das Wort Gottes und gegen den Plan Gottes kämpft. Er macht nicht einfach irgendwie etwas, was in der Natur des Menschen liegt, im Selbsterhaltungstrieb des Menschen, sondern er macht es trotz der klaren Offenbarung des Wortes Gottes. Er kämpft also gegen Gott. Sein Krieg ist hier ein Krieg gegen Gott. Und wir stellen eine ganz einfache Frage, wenn Sauls Krieg also ein Krieg ist gegen Gott, und da können die Kinder das beantworten, wer wird gewinnen, Saul oder Gott? Ja, natürlich, Gott wird gewinnen. Jedes Kind weiß das, Gott wird gewinnen, eindeutig. Und es gibt eine ganz andere Perspektive auf all die Situationen, die wir gelesen haben und lesen werden. Es ist klar, dass Gott gewinnt. Es ist klar, dass Gott zum Ziel kommt. Und was wir erfahren haben, ist, dass Samuel dann nach Bethlehem geschickt wird und dass er dort den Jüngsten, den David, auserwählt, dass Gott den Jüngsten, den David, auserwählt und ihn zum König salbt und sagt, du sollst neuer König in Israel werden. Uns wird nicht gesagt, dass Saul etwas davon direkt erfährt. Uns wird aber dann gezeigt, wie Gott die Situation mit Goliath schafft, wie David dahin kommt, zufällig, in Anführungsstrichen zufällig, dahin kommt und dass David den Kampf nimmt, auf sich nimmt und das Volk als Führer des Volkes gegen Goliath kämpft und dem Volk einen großen Sieg bereitet. Und dann wird gezeigt, dass David hineingenommen wird in weitere Kriege und dass er besonders erfolgreich ist. Und Jonathan hat es hier sehr, sehr gut zusammengefasst, nämlich in unserem Kapitel 19, da sagt Jonathan in Vers 5, denn er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen und der Herr hat ganz Israel eine große Rettung bereitet. Du hast es gesehen und dich darüber gefreut. Er zeigt also, dass das, wie er das beurteilt, es eindeutig ist, David hat sein Leben riskiert. Wir schauen auch hier auf die Geschichte immer so, ja okay, der David war so ein Held und wir sehen in ihm den Held, der gegen den Löwen und den Bären kämpft und der jetzt bereit ist, gegen Goliath zu kämpfen. Jonathan aber sah genau, was es bedeutete, diesen Krieg zu führen. Er wusste genau, wenn David bereit ist, in den Krieg gegen Goliath zu gehen, hat er mit seinem eigenen Leben abgeschlossen. Er hat gesagt, und wenn ich sterbe, dann sterbe ich, aber ich tue es. Ich tue es im Namen des Herrn. Das heißt, er gab sich selbst Gott hin. Er gab sich in der Situation. Er riskierte sein Leben. Er tat es nicht naiv oder blind, sondern er tat es im Vertrauen auf Gott. Ja, er tat es im Vertrauen auf Gott. Aber dieses Vertrauen auf Gott bedeutete, sein Leben zu opfern. Das ist die Geschichte. Das ist die Bewertung von Jonathan hier in der Situation. Und so ging er und so siegte er. Aber durch seine Siege, und dann kommen sie von einem Sieg zurück, und die Frauen in ihrer Freude und in ihren Empfindungen singen, Saul hat tausend erschlagen, David aber zehntausende. Und hier wacht Saul auf. Oder wir könnten sagen, hier wacht sein Neid auf. Und jetzt vermutet er, dass wahrscheinlich, oder jetzt sieht er auf einmal, und wir sehen es aus der Hand, wir hören es aus dem Mund Sauls, er sagt, er hat alles, nur nicht das Königtum. Er meint damit, man sieht, dass David alles besitzt, den Sieg, den Erfolg, die Anerkennung des Volkes, den Ruhm beim Volk, er ist nur noch nicht König. Und das wird der Grund, warum David nun sein Feind ist. Das ist der Grund, warum David nun sein Feind ist. Trotz der guten Taten, die er getan hat, und Saul hat es sehr gut zusammengefasst in der Rettung mit den Philistern. Er hat gesagt, er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, er hat den Philister erschlagen und der Herr hat ganz Israel eine große Rettung bereitet. Du hast es gesehen und dich darüber gefreut. Auch nachher sehen wir in Vers 8, es brach aber wieder ein Krieg aus und David zog aus und kämpfte gegen die Philister und brachte ihnen eine schwere Niederlage bei, sodass sie vor ihm flohen. Gott offenbart hier seine Hand, Gott ist mit David, er segnet jetzt schon seinen Einsatz, sodass er Erfolg hat, dass Gott ihm den Sieg schenkt, und Saul sieht das. Und das macht ihn zornig. Es macht ihm Angst, es macht ihm zornig. Und so beginnt unser Text, er entscheidet sich, David umzubringen. Halten wir noch einmal, bevor wir jetzt auf die Details in diesem Text eingehen, wollen wir noch einmal das ganze große Bild kurz bedenken. Hier ist ein König. Aber diesem König ist klar, dass er sein Königtum aufgeben muss. Und hier ist einer, der ist zum König gesalbt, aber er hat noch nicht die Königskrone, er ist noch nicht als König eingesetzt. Aber er hat die Verheißung Gottes, dass Gott ihm das Königtum geben wird. Wir sind hier in der Geschichte, oder diese Geschichte ist sozusagen ein kleiner Auszug in dem, was passiert. Es sind dramatische Ereignisse, große Ereignisse für die Einzelnen dort. Aber es ist ein kleiner Auszug für den großen Krieg. Der Herrscher dieser Welt gegen den König, den Herrn Jesus Christus. Warum toben die Nationen, fragt der Psalm 2, warum toben die Nationen und senden eitles die Völkerschaften gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten? Und die Apostel zeigen uns, dass der Höhepunkt dieses Krieges da stattfand, wo Jesus als König aller Könige auf der Erde in Menschengestalt war, wo er auch noch nicht seine königliche Würde hatte, wo er auch noch nicht in seine Herrlichkeit kam. Und genau das erfuhr, was David hier von Saul und von seinen Männern erfahren musste, nämlich, dass sie aus Neid ihn verstoßen haben und alles getan haben, um ihn umzubringen und am Ende Erfolg hatten, auch ihn umzubringen. Das ist der Krieg. Wir schauen also hier in eine Situation hinein, die sozusagen eine einzelne Situation, die stellvertretend ist für ein ganz großes Ereignis in der Weltgeschichte. Ein dauerhafter Krieg dieser Welt, der Herrscher dieser Welt in der Auflehnung gegen Gott. Unser erster Vers beginnt damit, dass es eigentlich eine Verschwörung gibt. Eine Verschwörung, ein Plan, einen Plan, David umzubringen. Saul trifft sich mit seinen Großen und sie beraten oder sie planen, Saul umzubringen. Was er nicht bedacht hatte, war, dass es einen gab, nämlich den Jonathan, der sich dagegen stellte. Kommen wir gleich noch drauf. Aber wir sehen eben genau diesen Komplott, diesen Aufruhr gegen den von Gott eingesetzten König. Wer wird siegen? Was wird zustande kommen? Wir halten es fest und wiederholen es wieder und wieder. Gottes Wort wird siegen. Gottes König wird auf dem Thron sitzen. Ein Stück weit ist es aber auch die Geschichte vom ersten Adam und vom zweiten Adam. Der erste Adam, der Herrscher sein sollte über die ganze Erde, verlor die Herrschaft durch Ungehorsam. Der erste König Israels verlor sein Königtum durch Ungehorsam. Gott sendet einen zweiten Adam, den Herrn Jesus Christus. Der aber wird den Sieg davontragen. Er hat schon gesiegt, denn diese ganze Erde mit dem ganzen Leben auf dieser Erde konnte ihn nicht dazu verleiten, versuchen, verführen, sich gegen Gott aufzulehnen. Im Gegenteil, so wie David der Mann nach dem Herzen Gottes war, war Christus der, an dem Gott sein ganzes Wohlgefallen hat. David war nur eine Vorschattung. Der Sohn Gottes, der Sohn Davids, war vollkommen in dem, wozu Gott ihn eingesetzt hatte. Nichts, Gott selbst, der Allmächtige, durchforscht und prüft ihn. Und wenn David in seinem Psalm, im Psalm 17 sagt, nichts sollst du finden, und er doch wusste, dass er voller Sünde und voller Übertretungen ist und gebeten hat und gesagt hat, glücklich, den Übertretungen vergeben sind, indem der Herr die Schuld nicht anrechnet, so sehen wir die Erfüllung in Christus Jesus, der seine Nieren und Herzen erforscht, findet nichts. In allem hat er sein Wohlgefallen. Und dieser stirbt, muss sterben, wo David nicht gestorben ist, nicht wirklich gestorben ist, sondern immer wieder entkam, davon spricht auch unser Kapitel, so musste der sterben und sein Leben geben als Lösegeld. Aber deswegen war er nicht nur ein Retter, ein kurzfristiger Retter, wie Jonathan in David beschreibt, sondern ein ewiger Erretter für alle, die ihr Vertrauen auf ihn setzen. Er ist der König, denn er gab sein Leben als Sühnopfer für die Sünden seines Volkes. Er gab sein Leben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes sagt es sehr schön, oder Jesus selbst sagt es, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht. Aber dieser ist König. Er ist König. Und wir vergessen das oft in unserer Botschaft. Wir vergessen oft auch das zu leben, zu bekennen, zu bezeugen, zu proklamieren, zu sagen als Gotteskinder, zu sagen, der Herr Jesus ist König und er ist König und er bleibt König und der Thron gehört ihm. Er gehört ihm. Nicht nur er wird ihm gehören, sondern er ist schon eingesetzt von Gott als König. Er ist erhoben über jede Gewalt und Macht und Herrschaft und jeden Namen. Und jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Und jeder Thron wird und jeder Mund wird bekennen, dass er der Herr ist. Sie wollen es jetzt nicht bekennen, sie wollen es nicht anerkennen. Sie weigern sich gegen dieses Königtum, gegen diesen König. Sie erheben sich voller Rebellion. Sie führen einen Plan, sie schmieden einen Plan. Es ist ein Verschwörungsplan. Ja, manchmal hört man ja die ganzen Verschwörungstheorien, aber in den meisten Verschwörungstheorien denkt man an die Allmächtigkeit von Menschen, aber der wahre Verschwörer ist Satan. Mit seinem ganzen Heer von Dämonen, natürlich nehmen sie Menschen und Menschen nehmen teil und sind Teil dieses großen Verschwörungsplanes. Aber wie töricht sind wir, wenn wir denken, diese Welt hat nicht einen Plan der Auflehnung gegen Gott und gegen sein Volk. Das ist nun mal die Tatsache. Aber Gott hat seinen König eingesetzt, den Herrn Jesus Christus. Er hat bestimmt, dass er kommen wird und die Herrschaft ihm gegeben wird. und dass er dann auf ewig auf dem Thron sitzen wird und dass das Heil ausgeht von ihm. Und es war die Botschaft der Apostel. Sie verkündigten das. Und wenn wir mal die Predigten der Apostelgeschichte mal vergleichen, also nebeneinander stellen, dann merken wir, die Predigten der Apostelgeschichte sind nicht einfach nur, dass Jesus gekommen ist, um der Erlöser zu sein von euren Sünden, er befreit dich von deinen Sünden, sodass du in Ewigkeit mit ihm leben kannst, sondern sie proklamierten ihn als König. Sie sagten, dieser ist der Herr, den ihr gekreuzigt habt. Den hat Gott zum Herrn und Richter gesetzt. Und Paulus geht zu den Athenern und sagt, dass Gott gebietet, allen Menschen überall Buße zu tun, also umzukehren, anzuerkennen, dass Jesus Christus der König ist und Gott hat ihn beglaubigt dadurch, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Es war ihre Botschaft, sie proklamierten Christus als Herrn. Und es ist etwas, was wir verstehen müssen. Weil das, nur dann verstehen wir die Bedeutung und die Tragweite auch dieses Textes, dieser Geschichte hier. Wir sind nämlich im gleichen Kampf, in dem David stand. Wir befinden uns im gleichen Kampf. In unterschiedliche Situationen. Aber es ist hier nur ein kleiner Auszug. Und wenn du ein Gotteskind bist, hast du zwar auch nur deinen kleinen Auszug, aber du stehst in dem gleichen Krieg. Und wir sagen, okay, David wusste ja aber nicht alles. David wusste ja, dass er König werden wird. Gott hat es ihm ja gesagt. Du weißt auch, dass der Herr, wenn du gläubig bist, weißt du auch, dass der Herr wiederkommen wird. Du weißt auch, dass Tod und Leben dich nicht scheiden können. Von dem Herrn. Das weißt du auch. Aber wie bestimmt das deinen Alltag, die Erfahrung? Und bei David sehen wir, dass er hier in Situationen hineinkommt, wo es immer um Leben und Tod ging. Und der Herr hat auch uns nicht gesagt, dass wir aus diesen Situationen errettet werden. Und wie viele Christen wurden dafür getötet, sind dafür umgebracht worden, weil sie proklamierten, der Herr ist König. Und diese Botschaft nicht verlassen haben. Ich glaube, ich habe Psalm 17 gar nicht zu Ende, Apostelgeschichte 17 gar nicht zu Ende zitiert. Paulus predigt den Athenern und sagt, Gott gebietet allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag bestimmt hat, an dem er den ganzen Erdkreis richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er dadurch beglaubigte, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Merken wir seine Botschaft? Er sagt, ihr Griechen, ihr Römer, ihr müsst eins wissen, der wahre König, der wahre Richter ist der Herr Jesus Christus und am Ende gilt nichts anderes als sein Urteil. Und am Ende steht und besteht nichts anderes als sein Urteil, was auch immer die Richter dieser Welt für Urteile fällen werden und welche Entscheidungen sie auch treffen und wie sehr sie sich auch dagegen wehren werden. Dieses Urteil ist das letzte Urteil und es besteht und es wird bestehen und daran kann sich nichts ändern. Warum? Gott wird siegen. Das ist, was die Kinder gesagt haben. Gott wird siegen. Der Plan Gottes wird zustande kommen. Und hier ist Jonathan uns eine große Hilfe. Denn Jonathan nimmt uns mit hinein in unsere Haltung, die wir als Menschen dieser Erde einzunehmen haben. Was macht Jonathan als Sohn des Königs, also als jemand, er steht ja hier als jemand, der im Grunde genommen alle Verheißungen hatte, menschlich gesehen alle Verheißungen, die besten Vorzüge, die besten Voraussetzungen. Alle Menschen dachten, er ist der Nachfolger von König Saul. Vom Natürlichen her, das war ja das, was bekannt war. Er hat auch hier Stellung und Macht, er hat Entscheidungsbefugnisse. Er war direkt am Thron des Königs, er hat das königliche Gewand gehabt. Was Jonathan hier macht, ist, er deckt einen Komplott auf. Aber das ist Landesverrat. Das ist Landesverrat, was er macht. Er bringt die königlichen Geheimnisse ans Licht. Warum macht er das? Warum ist er bereit, auch diesen Weg zu gehen? Und wir sehen offensichtlich, weil er David liebte, aber die Texte sagen uns sehr, sehr deutlich, dass Jonathan ein Mann des Glaubens war und weil er verstanden hat, was Gott bestimmt hat. Und hier sehen wir den Kontrast zu Saul. Da ist Saul der Vater, der mit aller Macht versucht, sich gegen Gottes Pläne erhebt und versucht, Gottes Pläne zunichte zu machen. Und hier der Sohn, dem es in Wirklichkeit betreffen würde, also weil David, Sauls Königtum wurde ihm nicht genommen zu seinen Lebzeiten, aber dem es genommen wurde, war ja Jonathan. Und der Sohn, dem es wirklich betreffen würde, der wirklich nicht das wäre, was eigentlich menschlich gesehen das höchste Amt beinhaltete, der nimmt es an, er lebt damit, er rechnet damit, er bereitet es vor, er macht die Bündnisse auf dieser Grundlage, er trifft die Entscheidungen auf dieser Grundlage, seine Emotionen stehen auf dieser Grundlage, all sein Innerstes ist von dieser Grundlage bestimmt. Ich will euch das hier noch einmal ganz kurz erinnern, was wir gelesen haben. Nicht nur tritt er eindeutig auf Davids Seite, dass er ihm den Plan enthüllt, sondern er will auch, dass David sicher ist, dass sein Herz ganz bei ihm ist. Denn er macht es so, als er sagt, ich werde mit Saul reden, sagt er, komm du, versteck dich und du bist Zeuge meines Gespräches. Er will, dass David weiß, dass er ganz auf seiner Seite ist. Er nimmt dafür in Kauf, dass er die Feindschaft seines Vaters hat, obwohl er sonst in jeder Hinsicht den Vater ehrt und es offensichtlich ist, wie er den Vater ehrt und wie respektvoll er dem Vater dient und ein Diener des Reiches ist. So ist er doch bereit, dafür zu sterben und sich hinzugeben. Und was nimmt er für Schmach und für Er nimmt nicht nur sein Leben, wie soll ich sagen, er ist nicht nur bereit, sein Leben zu opfern, sondern er ist auch bereit, die Schmach dieser Haltung anzunehmen, denn sein Vater Saul verflucht ihn öffentlich vor all den Großen in seinem Reich. Also er wirft nicht nur den Speer, um ihn umzubringen, sondern er verflucht ihn und sagt, nennt ihn du missratener und widerspenstiger Sohn, also dem, der loyal war, dem, der das Beste des Reiches wollte, dem, der das Beste Israels wollte, den nennt er einen missratenen und widerspenstigen Sohn, dem, der in seinem Leben lang gedient hat, selbst im Krieg, wo er dann starb. Er verflucht ihn und verflucht ihn und sagt, zur Schande und zur Schmach seiner Mutter beiträgt, weil er den Sohn Isais erwählt hat. Lass uns kurz innehalten. Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir bereit wären. Also Jonathan war bereit, das für den Erwählten des Herrn auf sich zu nehmen. Sind wir bereit, das für den Erwählten des Herrn, den Herrn Jesus Christus, auf uns zu nehmen? Uns so eindeutig auf seine Seite zu stellen, dass an unserer Loyalität zu ihm kein Zweifel besteht? Sagst du dir selbst, ich gehöre dem Herrn? Und das kommt zuerst, ich gehöre dem Herrn in all meinen Entscheidungen. Seine Sache steht bei mir vor der Familie, vor eigenem Interesse, vor Vater, vor Mutter, vor Mann, vor Frau. Und wer das Neue Testament kennt, weiß, wir sind hier ganz bei dem Herrn Jesus, bei den Worten des Herrn Jesus. Aber Jonathans Hingabe ging sogar weiter. Denn wir sehen, dass er nach diesem Fluch großen Schmerz hatte. Ja, er war sogar zornig. Und er trug Leid Schaut, was hier steht. Vers 34, und Jonathan stand vom Tisch auf in glühendem Zorn und aß an jenem Tag, an jenem zweiten Tag des Neumonds keine Speise, denn es tat ihm weh um Davids willen, weil sein Vater ihn beschimpft hatte. Hätten wir nicht sehr viel Verständnis dafür, dass er in dieser Sache mehr um seine Schmach litt, dass er so gedemütigt worden ist vor den Großen des Volkes und vor der versammelten Menge, dass der Vater ihn so behandelt hat vor der versammelten Menge, hätte er nicht klagen und jammern müssen über den Verlust seiner Ehre und der Anerkennung bei den Großen des Landes? Hätte das nicht seine Not sein müssen? Und wir hätten alle Verständnis dafür und wir hätten gesagt, ja, das ist doch ganz normal, wer sowas erlebt hat. Nein, nein, nein. Es tat ihm weh um Davids Willen, steht hier. Es tat ihm weh um Davids Willen. Und auch hier wird unsere Loyalität zu Christus, unsere Hingabe zu Christus auf einen Prüfstein gestellt, weil es stellt sich die Frage, würden wir für Jesus leiden? Sind wir bereit oder was sagen unsere Empfindungen? Tragen wir Leid, weil der Name des Herrn verunehrt wird? Oder tragen wir ständig Leid, wenn man unsere Ehre etwas antastet? Wenn man uns nicht so behandelt, wie wir es gerne möchten? Wenn man mit uns nicht so respektvoll umgeht, wie wir es erwarten, dass man mit uns umgehen soll? Die Liebe zu David, und das war ja der Grund, die Liebe zu David machte aus Jonathan oder zeigte, offenbart Jonathan in solch einer Selbstlosigkeit, dass er innerlich zornig ist, weil der Name Davids geschmäht wird und Leid trägt und es ihm wehtut um Davids Willen. Und es war nur ein Mensch. Und es war nur ein Mensch. Liebe Kinder Gottes, sollte das, was David hier getan, was Jonathan hier uns zeigt in seiner Haltung, und die kam aus der Gottesfurcht, aus dem Glauben, aus seinem Wandel mit Gott, sollte da Jonathan uns nicht ein Vorbild sein, wie viel mehr gebührt dem Herrn Jesus Christus, dem König der Könige, unsere Hingabe, unser Herz, unsere Liebe? Und zwar so, dass wir Leid tragen. Nicht, weil man unsere Ehre kränkt, nicht, weil man uns schmäht, nicht, weil man uns verspottet, nicht, weil man über uns lacht, nicht, weil man unsere Ehre beschmutzt. Oh, wie oft sind Christen so gefangen von diesen zwischenmenschlichen Dingen, wo sie nicht die Ehre bekommen, die sie haben sollen, wo das verletzende Wort uns trifft und wir gleich reagieren, weil wir verletzt worden sind, weil man das mit uns gemacht hat, weil man uns so ungerecht behandelt hat und. Die Kette ist unendlich. Und wir suchen so viel Verständnis dafür. Und wir vergessen, wie sehr wir den Namen des Herrn verunehren, allein durch diese Haltung, dass wir uns ständig um uns drehen und nicht um den Herrn Jesus Christus. Der helfe uns. Jonathan ist Gottes Mittel, uns zu helfen, uns die Frage zu stellen, für wen führst du den Krieg, auf welcher Seite stehst du? Du bist im Krieg, wir alle sind im Krieg. Es ist ein ewiger Krieg, bis der Feind völlig erledigt ist. Das Ende ist gewiss, das Ende ist gewiss. Auch du hast die Verheißung Davids, mit Christus zu herrschen. Er ist der König. Jeder Aufstand wird zerschlagen werden. Wo ist dein Herz? Wofür steht dein Herz? Und wir stellen die Frage, liebst du den Herrn Jesus? Ist er dein Bruder? Liebst du ihn mehr als die natürlichen Brüder, die natürlichen Geschwister, die natürlichen Beziehungen, weil du glaubst? Weil du dem glaubst, was Gott gesagt hat. Nun schauen wir zurück auf David. Wir sehen hier, dass Gott bestimmt hat, dass der David, der, den er zum König eingesetzt hat, ich habe es mal grob gezählt, wenn ich sozusagen nicht einzelne Situationen, sondern die groben Situationen zusammenrechnet, dann kommt er 10-mal oder ja, dann entflieht er 10-mal so gerade dem Tod, so gerade. Um Haaresbreite könnten wir sagen. Uns wird nicht gesagt, wie sehr der Speer daneben traf. Ja, aber 3-mal allein warf Saul den Speer nach David. Und verfehlte das Ziel. Gott sorgte dafür. Gott sorgte dafür, dass David ausweichen konnte. Und die Geschichte geht eben dahin, dass wir sagen könnten, die ersten 2 Male, wo er den Speer warf, könnte man sagen, gut, der litt halt an seiner Raserei und in seiner Raserei hat er den Speer geworfen. Jemand hat es mal sehr schön gesagt, dass man wundert sich nicht so sehr darüber, dass er den Speer geworfen hat, sondern man muss sich eher darüber wundern, dass der, der solche Nöte hatte, zu rasen und sich unbeherrscht zu sein, den Speer überhaupt in seiner Nähe gelassen hat. Und manchmal ist es genau das Problem. Aber wie gesagt, das waren so die Sagen, wo man noch sagen könnte, und wir sind auch geneigt, als Leser zu interpretieren, gut, der konnte sich nicht beherrschen, der war in der Situation, aber unser Kapitel ist eindeutig darin, dass dieser Beschluss, David zu töten, nicht einfach nur aus der Reaktion stattgefunden, nicht nur eine Reaktion war, wo die Gefühle ihn überwältigten, sondern wo der Plan festgelegt war, David umzubringen. Und wir sehen Gottes Rettung. Oder wir wollen erstmal, ich möchte es nochmal betonen, wir sehen aber, dass Gott für seinen König diesen Weg bestimmt hat. David sollte also durch eine Zeit gehen, wo er wieder und wieder in Todesgefahr kommt, mit seinem Leben abschließen muss. Und wir sehen auch teilweise schon innerlich abgeschlossen hat, um dann errettet zu werden. Und David wusste nicht den Ausgang. Außer er sah auf die Verheißung. Wie oft er den Blick für die Verheißung verloren hat, erkennen wir bei allen Entscheidungen, die wir treffen, denn David war ein Mensch wie wir. Wenn wir Entscheidungen treffen, die nicht von der Verheißung bestimmt sind, sondern von der Situation, dann wird unsere Entscheidung eine falsche Grundlage. Das werden wir noch bei David sehen. Aber ich möchte, dass uns das vor Augen ist, wenn wir David anschauen, dann müssen wir einfach sehen, er war in Situationen, da ist der Saul und er zielt mit seinem Speer und er muss einfach ausweichen. Dann hört er von dem Plan und der Plan ist ja nicht etwas, wir denken so, ja, so eine Geschichte, da ist der König, der will den David umbringen. Jetzt überleg doch mal, die Bundesregierung beschließt, dass du sterben sollst, Punkt. Was machst du dann? Der Geheimdienst ist informiert, die fähigsten Männer werden ausgesandt, um deinem Leben ein Ende zu machen. Das war die Situation von David. Und wie geschickt Israel im Krieg ist, sehen wir bis heute. Ne? In der Situation sollte er aber leben und lernen, dem Herrn zu vertrauen. Und was lernte David in der Situation? Er lernte sich selbst immer wieder, sich selbst und sein Leben zurück in die Hand des Herrn zu geben. Ich werde darauf noch ganz kurz zu sprechen kommen. Aber vor allem sehen wir in diesen Kapiteln, wie Gott ihn rettet. Gott rettet ihn zuerst durch Jonathan. Es ist einfach, ganz einfach. Er hat einen Freund beim König. Gott hat einen Freund, so eine Stellung in den in diesem Reich, in dem Reich dieser Welt gegeben, nämlich den Jonathan, sodass sein Wort und seine Stimme dafür sorgt, dass er nicht stirbt. Wir wissen das bei Jeremia. Jeremia hatte einen beim König und der sorgte dafür, dass Jeremia nicht umgebracht wurde, obwohl ein anderer Prophet umgebracht wurde. Wir sehen das bei Ahab, da war auch einer seiner ersten Beamten und der versteckte 100 Propheten, obwohl Isabel befohlen hat, dass alle Propheten umgebracht werden. Immer wieder hat Gott Menschen gebraucht, die in Stellung und Macht waren und hat seine Kinder errettet durch Umstände, die sie nicht sehen oder nicht gesehen haben, aber wo Gott es gebraucht hat, um sie zu erretten. Dann sehen wir hier, die nächste Rettung kommt durch die Frau vom David, die Michal. Sie war die Tochter Sauls. Sie lügt hier, wir werden auch darauf noch bei einer späteren Predigt eingehen. Aber das Schlimmere ist, ja, wir stolpern darüber, dass sie ihren Vater anlügt und die Leute da anlügt, aber das Schlimme eigentlich ist, dass sie ihren Hausgötzen hat. Diese Frau dient anderen Göttern, sonst hätte sie den Teraphim nicht im Haus gehabt. Aber selbst durch diese Dinge rettet Gott seinen Knecht David, weil er bestimmt hat, dass er auf den Thron kommt. Gottes Wort verliert nicht an Sicherheit und Gewissheit, nur weil die Umstände ständig gefährlich sind. Und dann sehen wir weiter, dass Gott eben zeigt, dass die Rettung von ihm kommt, denn als David dann zu Saul nach Rama geht, dann schickt Saul dreimal eine Gesandtschaft, um David umzubringen, und über alle kommt der Geist des Herrn, dass sie weissagen. Es ist so ein entscheidender Punkt, oder diese Geschichte ist so vielschichtig, weil sie uns zeigt, dass man alle Gaben Gottes empfangen kann und trotzdem ein gottloses, böses Herz behalten kann. Diese Männer kamen mit einer bösen Absicht, sie kamen mit dem Ziel, den König zu töten, aber sie weissagten hier, das heißt, über sie kam der Geist Gottes, sodass sie Gottes Wort redeten. Und selbst der Urheber dieser Bosheit, nämlich Saul, geht am Ende hin, weil seine Leute den David nicht umbringen können. Und was passiert? Auch er kommt, über ihn kommt der Geist Gottes, er weissagt, sodass die Leute davon reden, dass Saul unter die Propheten gegangen ist. Aber was macht Gott? Er deckt nur die ganze, er zeigt uns in seiner herrlichen Weise, dass er durch seinen Geist die Macht behält. Er kann retten durch Menschen, durch den Gerechten, durch den Glaubenden, durch den Gottlosen, aber er kann auch retten ohne Mittel, aber die Rettung kommt immer von ihm. Aber während er hier rettet, macht er etwas Bedeutendes. Der Geist Gottes kommt über Saul, er weissagt dort, und was macht er? Der zieht sein königliches Gewand aus. Gott offenbart, was das Ende sein wird. Gott selbst wird jedem König dieser Erde seine Macht nehmen. Jedem König der Erde wird er seine Herrschaft nehmen. Er wird ihn all seines ganzen Stolzes entkleiden, wie wir es heute in Jesaja gelesen haben. Da wird der Mensch erniedrigt und der Hochmut des Mannes gebeugt, und der Herr wird allein erhaben sein an jenem Tag. Das ist gewiss. Und das ist auch die Gewissheit, die wir mitnehmen dürfen für uns. Und das ist auch die Botschaft, die wir mitnehmen müssen für uns, für das Leben hier auf der Erde. Gott hat bestimmt, dass seine Gemeinde durch Bedrängnisse gehen wird. Gott hat bestimmt, dass seine Gemeinde verfolgt wird. Gott hat bestimmt, dass sie das gleiche Schicksal haben wird, wie David hier in diesem Leben und wie Jesus Christus erlitten hat. Und die Bibel ist voll davon, dass die Jünger des Herrn das Gleiche zu erwarten hatten, wie sie bei dem Herrn Jesus sehen. Und in Johannes 15 fasst Jesus das sehr, sehr gut zusammen. Das möchte ich uns noch einmal vorlesen. Vers 18, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Es ist etwas so Wichtiges zu begreifen. Welchen Grund hat David dem Saul gegeben, ihn zu hassen, sodass er ihn töten wollte,
Keinen. Er gab ihm 1000 Gründe dagegen.
Er war der, durch den Gott Rettung gab. Er hat ihm nur Gutes getan. Und selbst in seiner Raserei beschwichtigte er ihn und half ihm durch die Lieder, die von seiner Harfe kamen. Er hat also keinen Grund. Weswegen wollte er ihn aber töten? Weil Gott ihm das Königtum gegeben hat. Was sagt der Jesus? Warum wird die Welt uns hassen? Nicht, weil wir ihr den Grund liefern, sondern weil sie Gründe finden werden in ihrer Auflehnung gegen Gott. Und weil sie Christus gehasst haben, darum werden sie auch seine Kinder hassen. Und wir können diese Frage weiterstellen: Welchen Grund hat der Herr Jesus den Menschen gegeben, ihn zu hassen und ihn umzubringen? Er hat nur Gutes getan. Nur Gutes. Überall, in jeder Stadt und in jedem Ort waren Leute, in jeder Familie wahrscheinlich waren Leute, die Heilung und Rettung erfahren haben. Alle wussten von den Wohltaten des Herrn und von der herrlichen Erlösung, die von ihm gekommen ist. Und warum schrien sie, kreuzige ihn? Aus dem einfachen Grund. Weil sie im System dieser Welt, in der Auflehnung der Welt, Teilhaber des Heeres Satans sind im Kampf gegen den Sohn Gottes, weil ihm das Königtum gehört, weil ihm die Macht gehört, weil Gott ihn zum König eingesetzt hat. Und sie wollen diese Herrschaft nicht aufgeben. Darum kämpfen sie. Darum hassen sie Christus und darum hassen sie, sagt Jesus, auch seine Kinder und werden sie hassen. Und es geht hier weiter. Er sagt also, warum werden die Kinder Gottes gehasst werden in dieser Welt? Weil sie ihn gehasst haben. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Alles verdrehen, missbrauchen, verändern, Fehler suchen. Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie hassen mich ohne Ursache. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich aber habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Auch wir brauchen einen festen Blick auf die Verheißungen Gottes. Genau wie David ihn brauchte. Und in den Erfahrungen brauchen wir die Erinnerung an die Verheißungen Gottes. Und wir brauchen die klare Sichtweise, dass wir noch auf dieser Erde leben, einer Welt der Auflehnung gegen Gott. Was wir nicht gesehen haben ist, und das bringt eigentlich das Licht hinein, aber die Zeit ist um, wie Jonathan mit David redet, mit Saul redet, mit seinem Vater redet. Wer immer wieder ihn sagt, wie willst du dich an dem Herrn versündigen? Wie willst du solche große Schuld auf dich bringen? Denn er nimmt immer wieder das Wort Sünde in den Mund, weil er unschuldiges Blut vergießen will. Genau das ist es. Wir leben in einer Welt der Auflehnung gegen Gott. Aber lass uns noch einmal bei der Antwort Davids, zur Antwort Davids kommen. Welche Antwort hat denn David gegeben? In unserem Text erfahren wir noch nicht viel über Davids Antwort. Es war einfach von Gott bestimmt. David wusste nicht, wie es ausgeht. Er wusste oft nicht, wie er entfliehen wird. Er wusste oft nicht, woher die Rettung kommen würde. Aber was wir haben, ist Psalmen. Psalmen, Psalmen, Psalmen von David. Und viele dieser Psalmen reden von der Rettung des Herrn. Das Interessante ist, wir hatten das letzten Sonntag, da war ich nicht hier, sondern in Grenoble, in der Gemeinde. David betete nicht zuallererst für die äußerliche Rettung, sondern er betete für die Rettung von seinem Zweifel, von seinem Unglauben, von seiner Gottesferne. Dafür betete er. Seine Rettung bestand nicht in erster Linie darin, dass Gott die Schwierigkeiten wegnimmt, sondern dass Gott das wegnimmt, was seinen Blick für die Herrlichkeit des Herrn verdunkelte. Lass uns das mitnehmen. Lass uns diese Art der Haltung mitnehmen für den Kampf, für den Krieg, der auch für uns bestimmt ist. Amen. Wir wollen stille werden zum Gebet. Lieber Vater, wir kommen zu dir als dem, der alles kennt und alles weiß. Wir kommen zu dir mit Dankbarkeit und mit Anbetung, weil wir Jesus kennengelernt haben, weil du ihn in unser Leben gebracht hast und weil wir erkennen durften, was du in ihm getan hast und wie du in ihm das Problem unserer Schuld beseitigt hast, uns in ihm zu gerechtfertigt hast, uns zu Kindern und Erben angenommen hast, uns zu Königen und Priestern eingesetzt hast und uns in ihm große und kostbare Verheißungen gegeben hast, Verheißungen, die alle Bereiche dieses Lebens betreffen und weit über dieses Leben hinausgehen, für alle Ewigkeit. Und wir danken dir, dass wir wissen dürfen, durch sein Wort, das du vereidigt hast, durch deinen Schwur und durch sein Blut, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, dass du alles so einsetzen wirst, wie du es gesagt hast. Gelobt und gepriesen sei dein Name. Und nun bitten wir dich, komm du und hilf uns und öffne unsere Augen für die Sicherheit deines Wortes und gib, dass wir diese Verheißungen so vor Augen haben, dass auch die Schwierigkeiten des Lebens, des Alltags uns so bestimmen, dass wir in den Schwierigkeiten des Lebens so deine Verheißungen sehen, dass alle Entscheidungen, die wir treffen, auch alle Gefühle und all unser Denken und all die Lösungen mit dir übereinstimmen, dich ehren, deinen Namen rühmen. Herr, gib uns diese Gesinnung Christus gegenüber, die wir bei Jonathan sehen, in seinem Eintreten für David. Herr, gib uns die Liebe zu Christus, die Hingabe, die Loyalität. Du wollest in uns hervorbringen, was deinen Namen ehrt, und wollest uns bereiten für den Tag, an dem du kommst, an dem du Gerechtigkeit aufrichtest, in dem du alle Herrschaft des Satans und dieser Welt zerschlägst und wo dein Name einzig und allein erhaben sein wird. Herr, wir preisen dich dafür. Wir bitten dich um Glauben. Und so gib doch, dass die Dinge, die uns von dir entfremden, die uns zweifeln lassen, dass diese Dinge hinweggetan werden. Herr, so gib uns, dass wir dich ehren in den Lebensumständen, die du führst, die du schenkst, damit dein Name geehrt wird in deinem Volk. Und Herr, wir leben in einer Welt, in dieser Welt, einer Welt der Auflehnung. Hilf uns, dein Zeugnis aufzurichten. Hilf uns, eindeutig zu sein im Leben und mit den Worten, dass Christus unser Ruhm ist und wir seinen Ruhm verkündigen, bis dass er kommt. Amen.